Für uns Fernsehjournalisten ist es immer wieder problematisch, Stücke zu machen oder Berichte zu machen über Themen, die, wie man so schön sagt, bei uns bilderarm sind. Das ist der Vorteil dieses Blogs, dass wir zwischendurch auch mal Geschichten erzählen können, die in der Tat bilderarm sind, aber die unserer Meinung nach trotzdem wichtig sind. In der letzten Woche ist hier in Israel etwas geschehen, was hohe Wellen geschlagen hat. Anfang letzter Woche hat die Knesset, das israelische Parlament, ein Gesetz durchgewinkt, demnach es ab sofort verboten ist, einen Boykott gegen Israel auszusprechen oder gegen die Siedlungen. Was das genau heißt und welche Konsequenzen das hat, vor allem für die Demokratie hier in Israel, darüber wollen wir heute mit zwei Leuten sprechen. Zunächst einmal mit der israelischen Staatsrechtlerin, Professor Susi Nawot, und die gehe ich jetzt als erstes besuchen. So, wir sind jetzt also bei Susi Nawot, einer sehr, sehr bekannten, Professor Susi Nawot, einer sehr bekannten Staatsrechtlerin, die auch sehr viel hier in den israelischen Medien auftritt und vor allem in der letzten Woche, nachdem dieses Gesetz verabschiedet wurde, auch sich sehr deutlich dazu geäußert hat. Kodem kol toda v'shalom.
Shalom uta.
Können Sie uns bitte erklären, was das neue Gesetz genau besagt? Das Gesetz besagt zuallererst, dass derjenige, der zum Boykott gegen den Staat Israel aufruft, eine verbotene Tat begeht. Es ist nicht im kriminellen Sinn verboten, er wird nicht im Gefängnis sitzen, aber es ist im zivilen Sinne verboten. Sprich, die Person wird Entschädigung zahlen müssen, wenn jemand durch den Aufruf zum Boykott finanziell geschädigt wird. Wenn das Gesetz es dabei belassen würde, dass derjenige, der zum Boykott gegen den Staat Israel aufruft, eine verbotene Tat begeht, dann könnten wir vielleicht damit noch umgehen. Aber neben dem Begriff der Staat Israel wurde noch ein Anhang gemacht. Nicht nur derjenige, der zum Boykott gegen den Staat aufruft, begeht eine verbotene Tat, sondern auch derjenige, der zum Boykott gegen die Menschen aufruft, die in den Siedlungen leben. Dabei handelt es sich hier eigentlich um den Versuch, legitimen Protest gegen die Politik der Regierung zum Schweigen zu bringen, da die Siedlungen in Judäa und Samaria ein umstrittenes Thema sind bei uns. Dieses Gesetz bedeutet, dass legitimer Protest zum Schweigen gebracht werden soll, und das ist der Grund für die jetzige öffentliche Debatte. Das Gesetz macht einen Unterschied zwischen einem Boykott, der erlaubt ist, und einem, der nicht erlaubt ist. Zum Beispiel sind wir beide dagegen, dass Tiere getötet werden, damit wir Pelze tragen können. Daher werden wir eine Fabrik boykottieren, die dies tut. Das ist okay. Oder wie gestern in Jerusalem, da gab es sehr harte Demonstrationen der Ultraorthodoxen gegen ein Einkaufszentrum, welches am Schabbat geöffnet ist. Dies ist ein Boykott der Ultraorthodoxen gegen diejenigen, die am Schabbat arbeiten. Das ist legitim. Aber wenn du zum Boykott gegen Produkte aus den Siedlungen aufrufst, dann wird dieser Akt zu einem verbotenen Akt im Staat Israel. Daher trifft das Gesetz das Herz der freien politischen Meinungsäußerung. Was bedeutet das? Dass derjenige, der etwas gegen Siedler sagt, muss ins Gefängnis oder dass er was zahlen muss? Er muss zahlen. Er muss nichts gegen die Siedler sagen, sondern lediglich dazu aufrufen. Es gab zum Beispiel vor einiger Zeit unter Künstlern einen Aufruf, im Theater der Siedlung Ariel keine Stücke aufzuführen. Lasst uns das Theater in Ariel boykottieren, da wir gegen die Politik der Regierung sind. Dieser Akt hätte nun eine Entschädigung zur Folge, eine Bezahlung, auch wenn nichts passiert ist. Das ist das Problem des Gesetzes. Zurzeit befindet sich das Gesetz auf dem Weg zur Überprüfung durch den obersten Gerichtshof. Es bestehen Zweifel, ob es verfassungsmäßig ist. Wir müssen die Entscheidung des Gerichts einfach abwarten.
Die Demokratie in Israel wird permanent angegriffen und zerbröselt und niemand demonstriert. Was ist los in diesem Staat?
Sie haben einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Dieses Gesetz ist kein Einzelfall, es ist nicht allein der Grund der Kritik, sondern es ist Teil eines Phänomens. Man muss das im allgemeinen Zusammenhang betrachten. Der allgemeine Kontext ist der, dass im Staat Israel in der letzten Knesset eine formelle Demokratie existiert, im Sinne, dass die Mehrheit ihre Meinung erzwingt, indem es die Kraft der Mehrheit exerziert. Aber wir wissen alle, dass eine Demokratie nicht im formellen Sinne gemessen wird, sondern im Wesentlichen. Bewahrt sie nur die Kraft der Mehrheit oder schützt sie auch die Rechte der Minderheit? In der letzten Zeit sehen wir im Staat Israel eine Gesetzgebung, die den Protest von bestimmten Gruppen zum Schweigen bringen will. Diese Gruppen gehören alle der Linken an. Sie haben das Beispiel des Boykottgesetzes erwähnt. Vor einigen Wochen wurde das sogenannte Nakba-Gesetz verabschiedet, welches verbietet, dass die nationale palästinensische Katastrophe 1948 bei der Errichtung des Staates Israels erwähnt wird. Nächste Woche haben wir eine Diskussion in der Knesset, ob in Israel ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss errichtet werden soll, der die Aktivitäten ausschließlich linker Organisationen und Verbände überprüfen soll. Ich habe den Eindruck, dass wir nicht auf die Straße gehen und die Diskussion darüber nur in der Presse stattfindet, weil der Staat Israel die Demokratie als selbstverständlich hinnimmt. Wir sind eine starke Demokratie, wir sind sicher, dass es einen obersten Gerichtshof gibt, der uns vor diesen Gesetzen schützt. Aber mich beunruhigt das. Unser ehemaliger Präsident des obersten Gerichtshofs, Richter Aaron Barak, hat einmal gesagt, dass die Demokratie uns nicht verteidigen wird, wenn wir sie nicht verteidigen. Daher sind dies ohne Zweifel Tage, in denen die Demokratie um ihre Existenz kämpfen muss. Wir müssen prüfen, ob das Gesetz gegen die Meinungsfreiheit verstößt und ob dieser Verstoß legitim, begründet, verhältnismäßig ist. Und was die Öffentlichkeit in Deutschland vielleicht zu hören interessieren könnte, ist, dass unser oberstes Gericht, um solch ein Gesetz zu überprüfen, ausgerechnet das deutsche Recht befragt. Denn das Prinzip, dass ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit erlaubt ist, wenn es verhältnismäßig ist, das Prinzip der Proportionalität ist unter anderem dem deutschen Recht entnommen. Und der Schutz, der der Meinungsäußerung zusteht bei uns, ist im Rahmen der Menschenwürde. Und die Menschenwürde ist bei uns ein Grundwert, genauso wie bei euch Deutschen.
So, wir sind jetzt in der Wohnung von Carlo Strenger, den ich schon angekündigt habe. Psychoanalytiker, Intellektueller, Journalist, alles Mögliche, Professor für Psychologie oder Psychoanalyse. Es ist eine lange, lange Liste, können Sie alles nachlesen im Internet. Sollten Sie jetzt zwischendurch Gebelle hören, das ist sein Hund, der ist ganz unten und mit dem wird gerade gespielt, damit er nicht so viel Lärm macht. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Carlo Strenger, eben als Psychoanalytiker. Was ist mit der israelischen Regierung geschehen, psychoanalytisch gesehen, dass sie so ein Gesetz passieren lässt, wie dieses Gesetz gegen den Boykott?
Zum Anfang muss man da leider gar nicht Psychoanalytiker sein, sondern einfach politische Analyse machen. Es handelt sich im Moment um eine Konkurrenz zwischen Netanyahu und Lieberman, wer die Rechte am härtesten repräsentiert. Und im Moment geben sie sich alle Mühe, da also wirklich ihre Glaubwürdigkeit für die Rechte immer weiter raufzusetzen.
Lassen Sie mich noch kurz fürs Publikum dazu sagen. Also Netanyahu ist der Ministerpräsident, er ist der Führer der Likud-Partei und Lieberman ist zurzeit Außenminister und der Führer der zweitstärksten Partei gerade, oder ist drittstärkste, Schass ist noch da, der Partei Israel Beteinu, Israel unser Haus. Und die beiden konkurrieren eben, wer die eigentliche Führung innerhalb des rechten Lagers hat.
Ja. Jetzt, das Erstaunliche ist ja, dass Lieberman normalerweise so ausschaut, als sei er wirklich ein vollkommen entfesselter, verrückter Typ. Was er überhaupt nicht ist. Er ist ein sehr kultivierter, sehr gescheiter, intelligenter Mann, der nicht das geringste von liberalen Werten hält. Er glaubt, dass der Westen zum Ende gekommen ist und dass Israel à la longue mit auf Russland und China sich aufbauen muss. Und dazu kommt, dass er ein sehr guter Manipulator ist und, denjenigen Israelis, die das wollen, das Gefühl gibt, dass er dann wirklich der starke Mann sein kann, der Israel...
Ich mach mal die Tür zu. Ja. Eine Sekunde, welche ist das?
Nein, ist die andere. Eins weiter hinten.
So, dann machen wir weiter. Entschuldigung. Mhm.
Das heißt, Lieberman ist eine Kombination von einem sehr manipulativen, sehr intelligenten Politiker, der auch wirklich nichts von liberalen Werten hält. Das Problem ist, dass dass Netanyahu und Lieberman zusammen im Wettbewerb sind, die israelischen Bürger davon zu überzeugen, dass Israel in Existenzgefahr ist, was es wahrscheinlich übrigens weniger ist, als es je war. Und wie das halt eben bei Rechtspolitikern nicht nur in Israel üblich ist, das große Problem ist, dass sie Erfolg haben dabei. Sie überzeugen Israelis davon, dass Israel unter Existenzgefahr ist. Sie überzeugen Israelis davon, dass heute mehr und mehr demokratische Grundwerte für Sicherheit aufgegeben werden müssen. Zum Teil aus ganz kühler politischer Rechnung, zum Teil auch aus Weltanschauung.
Jetzt haben wir eine Situation, dass es die Linke als solches ja gar nicht mehr gibt, spätestens seit der zweiten Intifada. Ein Phänomen, das wir ja natürlich auch zum Teil in Europa hatten oder zum Teil noch haben. Was ist hier de facto geschehen? Was ist mit dieser Bevölkerung geschehen, dass sie diesen Slogan, wir sind die einzige Demokratie des Nahen Ostens, quasi so kampflos aufgeben und diesen Politikern glauben?
Ich glaube, was von außen oft schwer einzuschätzen ist und zu begreifen ist, ist, wie traumatisiert die Israelis vor allem von der zweiten Intifada, aber auch von den Raketenangriffen aus Gaza, aus dem Gazastreifen bis heute sind. Und sie haben der israelischen Linken nie verziehen, dass sie in den 90er Jahren gesagt haben, wir sind daran, euch, uns, den Frieden auf ewig zu bringen und dass stattdessen das wörtlich in die Luft gegangen ist. Und ich muss sagen, die zweite Intifada ist für diejenigen, die hier waren, wirklich ein sehr traumatisches Erlebnis gewesen. Und das hat, und ich glaube, die israelische Linke hat nie wirklich einen, ist nie wirklich mit dieser Problematik fertig geworden und hat sich somit für die absolute Mehrheit, ich sage 97% der Israelis, als absolut irrelevant, zur absoluten Irrelevanz verdammt. Was in Israel heute fehlt, ist eine Stimme, die die Grundwerte der liberalen Demokratie verteidigt und die nicht mit der Linken identifiziert ist. Und diese Stimme gibt es leider nicht. Rein theoretisch hätte es vielleicht Kadima, das immerhin die größte Partei ist heute in der Knesset, sein sollen. Aber Kadima ist sehr von diesem Wettbewerb, der von der Rechten ausgelöst worden ist, immer nationalistisch, patriotischere, chauvinistischere Äußerungen der Härte und von sich zu geben. Und das hat die ganze Diskurskultur in Israel sehr, sehr stark beeinflusst, sehr, sehr negativ beeinflusst.
Jetzt lassen Sie mich mal überspitzt fragen. Erleben wir hier also jetzt eine Entwicklung, wo man sagen muss, was wir hier zurzeit beobachten, ist eine zunehmende Theokratisierung und Faschistoidisierung Israels? Ein Ende der Demokratie? Bricht die Demokratie hier allmählich zusammen?
Schauen Sie, die Frage ist für mich, ich würde sagen, emotional nicht einfach zu beantworten. Was wir sicherlich sehen, ist eine unheilige Allianz zwischen einer theokratisch-religiösen Rechten und einer einfach nationalistisch-faschistoiden Rechten, die im Prinzip nicht wirklich miteinander zusammenpassen, weil Liebermanns Wähler sind alle säkular. Zum Teil haben sie sogar ein Problem, dass sie nicht unbedingt vom jüdischen Gesetz her als Juden anerkannt sind. Das heißt, seine Agenda ist in dieser Hinsicht eigentlich säkular. Aber ist da hat da seine Verbündeten in den theokratisch orientierten nationalreligiösen Parteien und Wählern. Und ja, ich hoffe sehr, dass sich Israel am Ende wieder, dass da ein Umschwung kommen wird. Denn ich glaube weiterhin, dass die Grundkultur von Israel, sicher was die Eliten anbelangt, eine liberale Kultur ist. Mittlerweile sehen wir durch die Gesetzgebung und durch die Radikalisierung des Diskurses sicherlich eine leicht faschistoide Tendenz. Ich würde nicht einfach sagen, dass sie auch theokratisch ist, weil weder Netanyahu noch Lieberman überhaupt religiös sind. Aber es macht es für uns, die versuchten, die liberalen Werte hier zu verteidigen, das Leben ziemlich schwierig.
Nun hat es ja diese Regierung eigentlich auch ganz gut geschafft, um es mal zynisch zu sagen, Israel zunehmend in eine Art von internationale Isolation zu bringen. Und auch die Amerikaner, die Obama-Regierung ist ja noch nicht wirklich glücklich mit dieser israelischen Regierung in Jerusalem. Glauben Sie, dass Druck von Amerika und Druck aus Europa hier was verändern kann? Oder wird dann wieder, wie so oft in Israel, das Gegenteil entstehen? Dann hält man erst recht zusammen und sagt, naja klar, die sind eh alle gegen uns.
Kurzzeitig befürchte ich, dass die israelische Rechte das so zusammengebastelt hat, dass sie auf jeden Fall profitieren wird. Wenn der Druck runtergeht, dann werden sie sagen, naja, wir haben euch ja gesagt, dass wir machen können, was wir wollen. Und am Ende muss man nicht schauen, was die Goyim, also was die Nichtjuden wollen, sondern man muss einfach, die Juden müssen machen, was sie wollen. Wenn das Gegenteil geschieht und der Druck raufgeht, dann werden sie sagen, wir haben euch ja ständig gesagt, der Antisemitismus ist wieder am Steigen, wir müssen jetzt zusammenhalten und Masada wird, die berühmte Festung, wird nie wieder fallen. Also im Moment, glaube ich, haben sie leider alle Karten kurzzeitig in der Hand. Die Frage ist, an welchem Punkt die Israelis begreifen werden, dass Israel nicht im Alleingang sich weiterentwickeln kann. Weder ökonomisch, noch kulturell, noch politisch. Ich gehöre zu dem Lager, das wirklich versucht, diese Grundwerte aufrechtzuerhalten, damit, wenn der Umschwung dann kommt, dass wir die Grundkultur Israels, eine liberale Grundkultur, am Leben erhalten haben. Wann und wie dieser Umschwung kommen wird, kann ich leider nicht voraussagen.